Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon in Wien begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler und Demoskopen Peter Hayek. Guten Abend, Herr Hayek.
Schönen guten Abend.
Der Kanzler entlässt seinen Innenminister, dann der Rückzug aller FPÖ-Minister. Die Koalition ist damit wohl beendet. Herr Hayek, wie zwangsläufig war diese Entwicklung?
Sie war natürlich eigentlich nicht zwangsläufig, denn Sebastian Kurz hätte sich genauso gut für eine Weiterführung der Regierungsgeschäfte mit den Freiheitlichen entscheiden können. Er hat das aus unterschiedlichen Gründen nicht getan. Dass es jetzt so weit kommt, hat natürlich auch den Beigeschmack, dass der Bundesregierung in Österreich langsam die Macht des Handelns entgleitet und an allerletzter Stelle quasi die verfassungsrechtliche Notbremse der Bundespräsident steht.
Wie handlungsfähig ist denn jetzt noch die Regierung Kurz bis zu den angesetzten Neuwahlen im September? Bis dahin sind es ja noch einige Wochen.
Nun, das kommt jetzt auf die nächsten Tage noch an. Soll heißen, macht die Opposition im Parlament einen Misstrauensantrag mit den Stimmen der Freiheitlichen, die nicht mehr in der Regierung vertreten sind, gegen die Bundesregierung, dann werden wir aller Voraussicht nach bis zur Wahl im September ein Expertenkabinett haben. Das hatten wir so in Österreich noch nie. Das gab es schon in einem oder anderen Staat, also in Italien zum Beispiel schon. In Österreich hat man damit keine Erfahrungswerte. Bleibt Sebastian Kurz mit seinem Team im Amt und hat noch Expertenminister statt den freiheitlichen Minister, dann ist die Regierung handlungsfähig im Sinn von, es kann seinen geordneten Gang gehen. Es wird nur aller Voraussicht nach zu keinen weiteren Projekten kommen, wie zum Beispiel die Durchführung oder Weiterführung der Steuerreform etc. Also man wird dann alles mehr oder weniger weiter verwalten bis zur Wahl.
Man hat in Österreich keine Erfahrung mit einer Expertenregierung, Herr Hayek. Wäre es deshalb nicht klüger, vielleicht auch besser für die Demokratie, wenn die SPÖ aus der Opposition jetzt eine Minderheitsregierung der ÖVP toleriert bis zu den Neuwahlen?
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das ist auch deshalb eine Überlegung, weil bei einem Misstrauensantrag mit Stimmen von Freiheitlichen und der SPÖ und vielleicht noch der beiden anderen kleineren Oppositionsparteien würde ja sehr, sehr, sehr viel Unruhe hineinkommen. Insofern wäre das sinnvoll, auch weil bei einem Misstrauensantrag dann Sebastian Kurz die Bestätigung dafür hätte, dass er eigentlich der einzige Garant ist für Stabilität und Reformen in dem Land. Und dann könnte er darauf verweisen, bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr habt jetzt gesehen, ich bin der Einzige, die anderen gehen gegen mich vor und dementsprechend bittet er dann um das Vertrauen im September. Also wahrscheinlich wäre es sowohl für den Staat als auch für die Opposition besser, wenn Kurz im Amt bliebe. Natürlich nicht mehr ganz handlungsfähig.
Sie haben in Ihrer ersten Antwort, Herr Hayek, die Alternativen für Kanzler Kurz genannt. Was war jetzt sein Motiv, tatsächlich den Bruch zu wagen, mit der FPÖ klaren Tisch zu machen? Hat er die Sorge, doch noch in den Abwärtsstrudel dieser Affäre gezogen zu werden mit seiner Partei?
Also wir können hier natürlich nur spekulieren. Es dürfte so sein, dass auch aufgrund dessen, dass wir eine Woche vor den Europaparlamentswahlen in Österreich wie auch in ganz Europa stehen, hatte er wahrscheinlich Sorge, dass er sein aufgebautes Image in Europa, nämlich der EVP, also der Europäischen Volkspartei angehören, zwar eine konservative Partei zu sein, die aber durchaus andere Wege geht. Dieses Image wollte man sich aber nicht zerstören. Ich bringe das an ein Beispiel. In dem Interview von Heinz-Christian Strache auf Ibiza hat Strache in einem Nebensatz einmal bemerkt, er hätte gerne ein System wie Orban in Österreich. Und nachdem Kurz auf Distanz zu Orban gegangen ist, auch im Rahmen der EVP, kann er das dann eigentlich nicht aufrechterhalten. Und auch das kann ein Mitgrund gewesen sein, dass eben Sebastian Kurz die Notbremse gezogen hat, auch wenn er am Freitag dann für seine Entscheidung länger gebraucht hat.
Sie haben Heinz-Christian Strache erwähnt, sein Video. Steht sein Verhalten, sein Demokratieverständnis stellvertretend für die gesamte Partei, für die gesamte FPÖ?
Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es heißt, eine Institution wie eine Partei oder auch ein Staat, dass alle Menschen so agieren, wie die Führungsperson agiert. Da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Aber es ist natürlich so, dass wenn die Spitze einer Partei so ein Gedankengut in sich trägt, und auch wenn das unter Alkoholeinfluss war, so zieht das natürlich massive Bedenken nach sich, insbesondere natürlich auch auf andere Führungspersonen und Persönlichkeiten wie eben den Innenminister Kicke, der ja ein langjähriger und ganz, ganz enger Vertrauter von Heinz-Christian Strache war. Aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig, eine Partei in Bausch und Bogen deshalb zu verurteilen.
In der Tat, Herr Hayek, viele FPÖ-Anhänger werden sich jetzt fragen, warum muss jetzt auch der Innenminister, warum muss Herbert Kickl für die Sünden seines Parteivorsitzenden Strache büßen? Er war auf Ibiza nämlich nicht dabei.
Das ist korrekt, dass er nicht dabei war, aber wie ich schon vorher erwähnt habe, ist Kicke ein ganz enger Vertrauter. Und das Argument, das die ÖVP ins Spiel gebracht hat, nämlich, dass Kicke nur sehr schwer die Umstände untersuchen kann, also dass es hier eine Befangenheit gibt, die hat natürlich bis zu einem gewissen Grad ihre Berechtigung. Möglicherweise war es auch dem Bundespräsidenten ein Anliegen, dass Kicke zumindest als einer des ganz engsten Führungskreises zurücktritt. Das ist aber bitte wohlgemerkt Spekulation.
Warum geht die FPÖ jetzt aus der Koalition raus? Was ist das taktische Kalkül dieser Partei? Was erhoffen sich die Rechtspopulisten von diesem Schritt?
Nun, man möchte der verbliebenen Wählerschaft, und wir wissen noch nicht, wie viele das sein werden, wie viele Wähler und Wählerinnen, möchte man signalisieren, man hält Linie, man bleibt seiner Linie treu und man ist nicht kaufbar. Es geht einem persönlich nicht um Macht, so wie es dargestellt wird, nämlich der ÖVP. Das wird jetzt die Linie der Freiheitlichen Partei sein. Also man möchte sich, obwohl man in der Defensive ist, trotz alledem in die Offensive kommen und dementsprechend darstellen, wir sind unserer Linie treu, wir kümmern uns um den Staat und die Menschen, wir kümmern uns um das Thema Sicherheit. Und die ÖVP, da geht es nur um Macht. Und dieses Widerspiel werden wir wahrscheinlich bis in den September, bis zur Wahl hinein erleben.
In Deutschland, Herr Hayek, nutzen Regierung und Opposition den Skandal im Nachbarland in Österreich, um vor den Rechtspopulisten zu warnen, jetzt vor der Europawahl. Kann man die österreichische FPÖ mit der deutschen AfD vergleichen? Sehen Sie da Gemeinsamkeiten, sehen Sie da Unterschiede?
Ich sehe insofern keine Gemeinsamkeiten, weil die Freiheitliche Partei eine sehr langjährige Geschichte hat. Also dort, wo die AfD begonnen hat, war die Freiheitliche Partei im Jahre 1986, nämlich wie Jörg Haider sich damals am Innsbrucker Parteitag an die Macht geputscht hat. Die Freiheitliche Partei ist hier schon deutlich andere Stufen durch oder hat hier deutlich andere Stufen durchlaufen, hat auch immer wieder einen Läuterungsprozess gehabt, hat auch Regierungserfahrung eingebracht. Man kann der Freiheitlichen Partei viel vorwerfen, insbesondere auch der Haider-FPÖ der vergangenen Jahre, nämlich Nepotismus, Korruption und noch andere Vergehen. Was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie die Verfassung angegriffen hat, dass sie die Meinungsfreiheit eingegrenzt hat. Das wurde jetzt mit diesem Video aber zumindest gedanklich widerlegt, denn Heinz-Christian Strache wollte zumindest gedanklich durchaus an der Pressefreiheit rütteln. Inwieweit die AfD so eine Linie verfolgt, kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Der Rechtspopulismus ist aber geeint durch ihren Anti-Establishment-Faktor, also dass man immer gegen das System, wie es so schön heißt, vorgeht und dass die Presse als Feind erkannt wird. Und da findet man seine Gemeinsamkeit abseits natürlich des Themas Migration, Integration und Zuwanderung.